Asis Ains OS Indonesia Secait Oda Aceh Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 14. Februar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die niederländische Königin Maxima im Merdeka Palace Jakarta am Dienstag, den 13. Februar 2018, empfangen. Sie ist als Sondergesandte der Vereinten Nationen für finanzielle Eingliederung oder Finance Inclusion nach Indonesien gekommen. Nach dem Treffen sagte der Präsident Joko Widodo vor den Journalisten, dass es die Vereinfachung eines Systems geben solle, um die finanzielle Eingliederung in Indonesien zu fördern. Des Weiteren sagte die UN-Sondergesandte Königin Maxima, dass sie die Maßnahme der indonesischen Regierung, die schon viele Beschlüsse im inklusiven Finanzbereich erlassen habe, sehr schätze. Sie erwähnte aber, dass Indonesien noch viel Arbeit habe, denn es gebe viele Gesellschaften in den Dörfern, die noch keinen Zugang zu einer Bank und anderen finanziellen Sektoren bekommen würde.
Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa ke depannya itu Indonesia sebagai negara yang sangat besar memang bisa kemudian melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan terprogram sehingga memang by name by access by name by address yang aksesnya itu jelas kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik dan tentu saja beliau
Ich warte auf die Kooperation mit der Regierung und dem Privatsektor nicht nur mit den staatlichen Banken sondern auch mit anderen Banken und auch mit nicht finanziellen Service so dass wir alle indonesischen Bürger mit einbeziehen können. Die Regierung setzt sich zum Ziel, dass die indonesische Gesellschaft im Jahr 2019 den Zugang zu den Finanzdienstleistungsprodukten gleich der anderer Länder, vor allem Indien, bekommen werde. Der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, sagte, dass in den letzten 1,5 Jahren die Regierung intensiv die finanzielle Eingliederung gesteigert habe. Einige Regierungsprogramme zur Förderung der finanziellen Eingliederung seien unter anderem das Programm der finanziellen Hilfeleistung für bedürftige Familien, PKH, und das Programm der Bargeldlosen Nahrungshilfe, BPNT, über ein Bankkonto. Etwa 1,3 Millionen Familien in ganz Indonesien nehmen an diesem Programm teil. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi traf sich mit der singapurischen Außenministerin Vivian Balakrishnan im indonesischen Außenministerium in Jakarta am Mittwoch, den 14. Februar 2018. Beide Außenministerin erörterten die Fortschritte der bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Singapur seit dem Treffen zwischen dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo und dem singapurischen Premierminister Lee Hsien Loong im Jahr 2017. Disakte Retno Marsudi nah dem Treffen.
Baru saja saya menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura dan kita melakukan pembicaraan.
Ich habe gerade die singapurische Außenministerin empfangen und wir haben ein einstündiges Gespräch geführt. Der Punkt sei, eigentlich haben wir den Fortschritt der in der bilateralen Kooperation zwischen dem Treffen des Führers letztes Jahres bis heute durchgeführt wird, erörtert. Retno Marsudi sagte dazu weiter, die bilaterale Kooperation zwischen Indonesien und Singapur sei die messbare Kooperation, wie weit der Fortschritt von Zeit zu Zeit ist. Ihr zufolge werde die Messung routinemäßig durchgeführt, nachdem beide Länder das Treffen des Staat- oder Regierungsoberhäupter veranstaltet werden. Sie fuhr fort, dass bisher es einen signifikanten Fortschritt von dieser bilateralen Kooperation zwischen beiden Ländern gebe. Beide Außenminister diskutierten auch dabei über neue Kooperation im Wirtschafts- und Tourismussektor. Indonesien und Marokko bemühen sich darum, eine Kooperation angesichts der Werbung für Modernisierung und interreligiösen Dialog durchzuführen. Die Entwicklung beider Dinge ist möglich, da beide Länder dieses Programm in dem jeweiligen Land durchgeführt haben. Dies sagte der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir vor Journalisten nach dem Treffen mit der marokkanischen Vizeaußenministerin Maunia Bouchetta im Außenministerium in Jakarta am Dienstag, den 13. Februar 2018. Insert Reja.
Kita juga berdiskusi tentang bagaimana mempromosikan moderasi. Jadi mereka juga punya program itu, kita punya program juga baik mempromosikan moderasi, terus kemudian dialog lintas agama. Kita punya program yang sama yang kemudian bisa dikerjasamakan antar Maroko dan Indonesia dan bisa jadi kita juga share dengan negara-negara yang lain.
Wir haben auch darüber diskutiert, wie wir für die Modernisierung werben können. AM Fahir sagte dabei dazu weiter. Maroko wünscht sich, ein sektoraler Partner der ASEAN zu werden. Deshalb versuchte Indonesien bei diesem bilateralen Treffen mit Maunia Bouchetta die potenziellen Sektoren zu identifizieren, um es von den beiden Ländern und anderen ASEAN-Mitgliedstaaten weiter zu entwickeln. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir empfing die marokkanische Vizeaußenministerin Maunia Bouchetta in Jakarta am Mittwoch, den 13. Februar 2018. A.M. Fahir sagte dazu, dass beim Treffen beide Vizeaußenminister die Beziehungen zwischen den beiden Ländern erörtert haben. Dabei brachte Marokko seine Unterstützung für Indonesien zum Ausdruck, um nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden.
Ja, ini kunjungan dari Secretary of State dari Marokko, ya counterpart saya. Intinya adalah kita mencoba.
Ja, das ist der Besuch von der Außenministerin aus Marokko, meiner Amtskollegen. Der Punkt ist, wir versuchen zu erörtern, wie wir die Beziehungen und die Kooperation fördern. Wir danken Marokko, dass es uns unterstützt, nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Dann haben wir kein politisches Problem, aber wir arbeiten immer bei internationalen Fragen zusammen. Aber bilateral ist es eine Herausforderung, wie wir dies in der gegenseitigen günstigen Kooperation umsetzen. Terjemahan tutup. A.M. Fahir sagte, bei diesem Treffen betone er die Wichtigkeit eines Vertrags zwischen Indonesien und Marokko, um die indonesischen Investitionen in Marokko zu erleichtern. Indonesien hat im Januar 2018 Marokko einen Entwurf des Präventialhandelsabkommens PTA vorgeschlagen. Planmäßig wird das Handelsabkommen in Kürze erörtert, damit die indonesischen Unternehmer in Marokko ihre Dienstleistung steigern können. Nach letzten Angaben ist das Handelsvolumen beider Länder signifikant gesunken. Im letzten Jahr betrug es 150.000 US-Dollar, aber in diesem Jahr nur 110.000 US-Dollar. Der Rat Indonesischer Islamischen Gelehrte MUI erhielt eine Spende in Höhe von 1,5 Milliarden Rupiah oder etwa 120.000 US-Dollar von Bürger Tanah Bumbus in Südkalimantan für Palästina. Dies sagte der Leiter von MUI, Ma'ruf Amin, am Dienstag, den 30. Februar 2018 in Jakarta. Er sagte dazu weiter, diese Hilfsfonds werden dem palästinensischen Botschafter in Indonesien überreicht. Dann wird dieser Hilfsfonds für Palästina gewährt, um finanzielle und politische Unterstützung für das noch von Israel kolonialisierte Volk zu verständigen. Der Bezirksleiter von Tanah Bumbu, Mardani Maming, sagte dazu, dieser Hilfsfonds wurde vom Konzert für Palästina nur in einem Tag erhalten. Die Sammlung dieser Fonds soll wieder in Tapin, Südkalimantan, fortgesetzt. Die Provinz Bangka Belitung wird Gastgeber des Motorradrennens Motocross Grand Prix MXGP 2018. Die Gewissheit wird verstärkt, nachdem der Gouverneur der Provinz Bangka Belitung, Erjaldi Rusman, eine Auszeichnungsplakette von dem Vizepräsidenten von Yacht Stream als Promotor MXGP in Monaco, Luigi Ciompetti, erhielt. Der Gouverneur Erjaldi Rusman erwartet die Unterstützung aller Seiten, damit das Vertrauen einen positiven Wert für die Gesellschaft von Bangka Belitung erhalte. Der Gouverneur sagte dem Stadtrundfunk RRI in Pangkal Pinang, dass die Provinzregierung den Preis erhalten habe, da es dieser Provinz gelungen sei, das Rennen MXGP im März 2017 zu veranstalten. Planmäßig wird ein gleiches Event im Juli 2018 stattfinden. Im Zufolge sei dies eine Werbung für den Tourismus in Bangka Belitung. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen könnten die Gelegenheit wahrnehmen, sich dabei vorzustellen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.729,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.434,83 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.440 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 84%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Auswirkung des Besuches von Mahmoud Abbas in Russland. Der Besuch des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in Russland wird die Chancen für den weiteren Schritt zur Lösung der Fragen Palästinas-Israels öffnen. Was das Ergebnis des Treffens des Besuches von Mahmoud Abbas und seines Treffens mit Putin ist, ist die neue Phase des Kampfes Palästinas in der Verteidigung der Existenz seines Landes und Erreichung der Anerkennung von der Welt durch die Vereinigten Staaten. Es ist sicher, dass Mahmoud Abbas beim Gespräch mit Wladimir Putin hoffen wird, dass die Rolle Russlands in den Fragen Palästinas-Israels vergrößert werden könnte. Der palästinensische Präsident würde möglicherweise Wladimir Putin auffordern, Vermittler im Verhandlungsprozess Palästinas-Israels zu werden, um die Rolle der USA zu ersetzen. Wie bereits bekannt, lehnten Palästina und die Länder, die den Kampf Palästinas unterstützen, Washington als Vermittler der Verhandlung ab, sei der Aussage von Donald Trump zur Ansiedlung seiner Botschaft in Jerusalem. Andererseits wird Mahmoud Abbas auch sein Treffen mit Putin nutzen, um die größere Unterstützung von Russlands in den Vereinigten Staaten aufzufordern, damit Palästina das Mitglied dieser Organisation wird. Bisher ist die Position Palästinas in den Vereinigten Staaten nur als Beobachter. Trotzdem ist die Position von Palästina stärker geworden. Dies wird vom Gewinn der meisten Mitglieder der Generalversammlung, die den Beschluss der USA zur Ansiedlung ihrer Botschaft in Jerusalem ablehnten. Die Ablehnung kommt Osvas Allen UN Mitgliedsländern bei der Sitzung der Generalversammlung, die kürzlich stattfand. Man stellt dann die Frage, ob Wladimir Putin den Vorschlag von Mahmoud Abbas akzeptiert, damit Russland der Vermittler oder Mediator für die Verhandlung Palästinas-Israels wird. Geopolitisch könnte Russland diese Aufforderung erfüllen. Dies gilt auch für die Position Russlands in der Unterstützung Palästinas bei den UN-Foren. Russland hofft zurzeit auf die Vergrößerung seiner Rolle in Nahosten, vor allem in der politischen Landkarte im Zusammenhang mit dem Konflikt Palästinas-Israels. Diese Rolle kann die Stärkung der Position Russlands im nahöstlichen Gebiet fördern. Man soll aber daran erinnern, dass Russland einerseits einer der wichtigen Alliierten von Israel ist. In der Politik irgendwohin wird der Ausdruck "No free lunch", kein kostenloses Mittagessen, immer noch gültig sein. Daher kann Palästina durch die Unterstützung von Russland die Unterstützungen anderer Länder, die schon seit langem den Kampf Palästinas unterstützen, nicht auflockern. Das war der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 14. Februar ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem Aufstand gegen die PETA. Bei der PETA, Pasukan Pembela Tanah Air, oder in das Deutsche übersetzt, Truppen der Heimatkämpfer, wurden japanische Truppen in Indonesien im Oktober 1943 ausgebildet. Sie rekrutierten junge Indonesier für die Landwehr Javas, Balis und Sumatras, als die Alliierten kamen. Sodancho Supriyadi war einer der ersten aus der Graduierungsausbildung der PETA Zugführer in Bogor, West Java. Supriyadi war schockiert über das Leiden der Menschen wegen der schlechten Behandlung durch japanische Soldaten. Die Zwangsarbeit auf dem Fort am Strand war sehr deprimierend. Viele Leute starben an Hunger und an der Ruhr. Am 13. Februar 1945 beschloss Supriyadi, den Aufstand zu erproben. Am 14. Februar 1954 um 3 Uhr feuerten die Truppen von Supriyadi Mortel auf das Hotel Sakura, das als Residenz der japanischen Offiziere diente. Der Hauptsitz von Kenpetai wurde mit Gewehren beschossen. Aber die beiden Gebäude waren vorher geleert worden. Japan hatte von dem geplanten Aufstand erfahren. In kurzer Zeit schickten die Japaner ihre Truppen, um den Aufstand zu unterdrücken. Die Rebellen wurden gestürzt. Unterstützt durch die japanische Propagandaabteilung traf der Oberst Katagiri Shodanko Muradi einen Rebellen. Katagiri forderte alle Rebellen zurück zum Bataillon. 78 Offiziere und Soldaten von PETA aus Blitar wurden ins Gefängnis verschleppt. Sie gingen vor Gericht in Jakarta. Nun kommen wir zum 14. Februar 1946, an dem die Rot-Weiße Fahne zum ersten Mal in Manado, Nord-Sulawesi, gehisst wurde.
As di Indonesia un abhängigkeit von Sukarno und Muhammad Hatta am 17. August 1945 proklamiert wurde, war der größte Teil der ostindonesischen Regionen noch von Kolonialisten beherrscht. Die Unabhängigkeit Indonesien zu verteidigen, sammelten die nationalistischen Anhänger Sulawesis alle Kräfte, gegen die Kolonialisten zu kämpfen. Mit großem Mut griffen die Kämpfer der Nord-Sulawesi-Region unter dem Kommandanten Taulu und Wisan mit Hilfe der Kommandanten Franz Bismann und Freddy Lumanau an und verhaftete alle Soldaten gemeinsam mit dem Kommandanten der niederländischen Kolonialherrschaft von Manado, Tomohon bis Tonsea. Am Mittag des nächsten Tages erkannte der Kommandant der Truppen des niederländischen Königreichs, de Vries, die Unabhängigkeit Indonesien an und erlaubte die rote weiße Fahne zum ersten Mal in Nord-Sulawesi zu hissen. Wir schließen unsere Vergangenheit und Gegenwart mit der Autobombe in Libanon, die den ehemaligen Premierminister Rafik Hariri tötete. Rafik Baha Edine Hariri war ein Milliardär und Geschäftsmann. Er wurde zweimal Premierminister Libanons vor seinem Rücktritt am 20. Oktober 2004. Am 14. Februar 2005 wurde er mit mindestens 9 anderen Menschen getötet, als 300 Kilogramm Sprengstoff detoniert wurden, während seine Autokolonne das Hotel St. George in Beirut passierte. Bisher ist nicht bekannt, wer dafür verantwortlich war. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Größtes Wachstum der indonesischen Manufaktur im ASEAN-Gebiet. Indonesien ist die größte Basis der Manufakturproduktion im ASEAN-Gebiet. Laut dem Industrieminister habe dies mit der Bemühung, die Regierung die Wirtschaft zu transformieren und sich auf die Entwicklung der Verarbeitungsindustrien außerhalb Öl und Gas zu fokussieren zu tun. Dafür habe sich die indonesischen Industrien von der Produktionsbasis zu Manufakturbasis hin entwickelt. Minister Erlangga Hartarto sagte am letzten Sonntag, dem 11. Februar, dass die Manufaktur ein wichtiger Schlüssel sei, die nationale Wirtschaft anzukurbeln. Denn sie sei produktiver und habe eine große Auswirkung. Der Minister fuhr dass die Industrie einen Mehrwert geben könne und mehr Arbeitskräfte aufnehmen könne, sowie Devisen aus Export und Steuereinnahmen bringe. Minister Erlangga Hartarto meint, dass Indonesien unverarbeitete Rohstoffe nicht weiter exportieren solle. Laut ihm belege der Mehrwert an Einnahmen, den die indonesische Manufaktur erziele, die größte Position zwischen den ASEAN-Ländern. Das Wachstum der indonesischen Manufaktur erreiche 4,84% und in ASEAN etwa 4,5%. Global belege Indonesien den 9. Platz. Der Minister erklärte weiter, die indonesische Wirtschaft sei anders als die der anderen ASEAN-Länder, da Indonesien zurzeit einem Trillion-Dollar-Club angehöre. Das heißt, die Regierung stelle die Lieferung aus der Nationalindustrie in den Vordergrund, damit sie ein heimisch, regional und global konkurrenzfähig werde. Dies werde vom Wert des Bruttoinlandsprodukts bezeichnet, das über 1 Trillion US-Dollar erreiche. Erlange Hartato fort, dass 80% der Kräfte der indonesischen Wirtschaft auf dem einheimischen Markt und ein geringerer Teil auf dem Export basierten. Dies sei anders als Singapur und Vietnam, die fast alle Kräfte der Wirtschaft auf den Export fokussierten. Die Exportmöglichkeiten der indonesischen Manufaktur, vor allem auf dem ASEAN-Markt, seien noch groß. 50 indonesische Fabriken seien in Vietnam und Thailand in Betrieb. Man könne den Nationalexport vor allem durch die Führungsregeln der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft steigern. Einige indonesische Unternehmen hätten ebenso einen neuen Markt wie unter anderem in Nigeria eröffnet. Der Industrieminister Erlangga Hartarto sagte dazu weiter, die Regierung bemühe sich darum, einige Regelungen zu verbessern, um den Export zu steigern. Beispielsweise habe das Industrieministerium dem Finanzministerium die Revision der Steuer vorgeschlagen, damit Limousinen nicht zur Kategorie der Luxusautos gehörten. Wenn der Mehrwertsteuertarif von Luxuswaren reduziert werden könnte und mit anderen Autoprodukten gleichwertig sei, würde der Verkaufspreis für den indonesischen Markt erschwinglich sein. Außerdem würden die nationalen Kraftfahrzeugproduzenten mehrere Arten von Limousinen für den Export herstellen. Thailand sei unter anderem Australien, da viele Autosfabriken dort geschlossen wurden. Das war das Programm Unser Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Heute laden wir Sie dazu ein Reiseziel in Ostnusa Tenggara zu besuchen. Außer auf der Kurswelle können Sie auch unsere Sendung über voinews.id/German hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Provinz Ostnusa Tenggara ist bekannt mit touristischen Reisezielen. Neben der Insel Komodo werden Sie Schönheit der Strände und der exotische Meeresblick zum Touristenziel. Aber es gibt viele touristische Reiseziele, die immer noch natürlich und versteckt sind. Eines von ihnen ist Matayangu Wasserfall. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Matayangu Wasserfall besteht aus zwei Wasserfällen. Der erste Wasserfall hat eine Höhe von etwa 75 Metern und sein Wasser stammt vom Fluss in der Höhle. Der zweite wird erscheinen, wenn die Regenzeit kommt. Sein Wasser stammt aus einem Fluss, der über 130 Meter hoch ist. Direkt unterhalb des Wasserfalls befindet sich ein kleiner Pool mit herrlichem blauem Wasser, der als Badeplatz genutzt wird. Die beste Zeit, um den Wasserfall zu besuchen, ist zurzeit die Regenzeit oder im März bis Juni und Oktober bis Dezember. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Matayango Wasserfall befindet sich im Manupe Nationalpark. Der Wasserfall selbst für die Einheimischen ist ein heiliger Ort. Der Ort wird oft von Merapu-Leuten zum Gottesdienst genutzt. Sie glauben, dass der Wasserfall ein Ort ist, an dem ihre Vorfahren leben. Außerdem glauben sie, dass in der Höhle, die zu Wasserquellen wird, sich ein altes Grab befindet, in dem historische Stoffe aufbewahrt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Matayango Wasserfall befindet sich in Waimanu Dorf, Katikutana, Unterbezirk, Zentral Sumba Regenschaft. Von Kupang zu diesem Ort zu gelangen, brauchen Sie ungefähr 1 Stunde mit dem Flugzeug nach Waingapu. Dann wird die Reise fortgesetzt, indem man mit Kraftfahrzeugen circa 2 Stunden nach Waikabuba fährt. Wenn Sie in Waikabuba ankommen, fahren Sie weiter zum Manupe Nationalpark und benötigen ungefähr 3 Stunden. Hier müssen Sie circa 1 Stunde durch den Wald laufen. Aber deine Müdigkeit wird verschwinden, wenn du die Schönheit des Matayango Wasserfall siehst. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens, dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Makanan dan Minuman oder auf Deutsch Essen und Getränk. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Thank you.
gut. Nun werden wir Ihnen das Gespräch zwischen Sinta und Tony sowie dem Stewardess vorstellen. Wir werden jeden Satz einmal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederhören.
Schwester, Entschuldigung. Auf Indonesisch, Mbak, maaf. Mbak, maaf.
Ja, auf Indonesisch, ja, ja.
Darf ich Orange Schaf bestellen? Auf Indonesisch, boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk?
Good, Herr, mit Eis oder nicht? Auf Indonesisch, baik, Pak, pakai es atau tidak? Baik, Pak, pakai es atau tidak?
Ja, mit Eis. Auf Indonesisch, ja, pakai es. Ja, pakai es.
Oh ja, ich auch. Auf Indonesisch, oh ja, saya juga. Oh ja, saya juga.
Good moment. Hier ist es Orange Schaf. Herr, auf Indonesisch, baik, sebentar, ya. Ini jus jeruknya, Pak. Baik, sebentar ya. Ini jus jeruknya, Pak.
Vielen Dank. Auf Indonesisch, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Bitte schön. Auf Indonesisch, kembali. Kembali.
Wir werden wie immer das Vokabular und die Redewendung der indonesischen Sprache, die mit diesem heutigen Gespräch stehen, vorstellen. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederhören. Der Schaft auf Indonesisch, Jus, Jus. Der Orangschaft auf Indonesisch, Jus Jeruk, Jus Jeruk. Kann ich Orangschaf bestellen? Auf Indonesisch, boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? Das Eis auf Indonesisch, es, es. Mit Eis oder nicht? Auf Indonesisch, pakai es atau tidak? Pakai es atau tidak? Der Kaffee auf Indonesisch, kopi, kopi. Good, Herr, auf Indonesisch, baik, Pak, baik, Pak. Good, moment, auf Indonesisch, baik, sebentar ya, baik, sebentar ya. Vielen Dank, auf Indonesisch, terima kasih banyak, terima kasih banyak.
Wenn Sie etwas bestellen möchten, sollten Sie sagen, boleh saya minta? Auf Deutsch, kann ich bestellen? Kann ich bestellen? Danach folgt dieser Satz mit der Sache, die von Ihnen erwünscht. Kann ich warmen Tee bestellen? Auf Indonesisch, boleh saya minta teh hangat? Boleh saya minta teh hangat? Good moment. Auf Indonesisch, baik sebentar. Baik sebentar. Anderes Beispiel. Kann ich den Orangschaf bestellen? Auf Indonesisch, boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? Good hair. Auf Indonesisch, baik pak. Baik pak. Im Gespräch zwischen Tony und dem Stewardess gibt es Stewardess die Antwort. Baik pak, auf Deutsch, good hair. Good hair. Diese Antwort wird gewöhnlich im Kontakt mit dem Service, wie zum Beispiel. Vom Stewardess für die Flugzeugpassagiere. Kellnerin zu Gästen im Restaurant oder von Untergegebenen zu Vorgesetzten verbunden. Aber wenn Ihre Kollegen beispielsweise Kaffee bestellen, sollten Sie sagen, boleh saya meminta kopi? Auf Deutsch, kann ich Kaffee bestellen? Kann ich Kaffee bestellen? Sie können beantworten. Ja, boleh. Oder auf Deutsch, ja. Können Sie oder nur boleh? Auf Deutsch, können. Sinta, darf ich Sie um Service bitten? Auf Englisch, Sinta, boleh saya minta tisu? Sinta, boleh saya minta tisu? Können, auf Englisch, boleh. Boleh.
Das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Lieder von der Musikgruppe Raja präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Jujur oder auf Deutsch Ehrlich. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Jujur, das von der Gruppe Raja gesungen wurde. Das Lied Jujur erzählt über jemanden, der von seinem Liebespaar um Ehrlichkeit bittet, um nicht nur Versprechen zu geben. Schließlich verabschiedet er sich, denn er bittet die Liebling, um ehrlich zu sein und wegzugehen, wenn sie ihn nicht mehr liebt. Das Lied Jujur ist ein populäres Lied von der Gruppe Raja, die am 17. März 2011 in Banjarmasin, Südkalimantan, gegründet wurde. Zu jener Zeit bestand diese Gruppe aus Ian Kasela als Sänger, Moldi als Gitarrist, Suma als Bassist und Adit als Trommelspieler. Im Jahr 2003 wurde die Formation der Gruppe Raja sich geändert. Indra als Bassspieler ersetzte Suma und Seno ersetzte Adit als Trommelspieler. Anfangs hatte die Gruppe Raja die Schwierigkeit, sich mit der Schallplattenfirma zu einigen. Trotzdem haben sie nicht aufgegeben und eine Strategie regeln, damit ihre komponierten Lieder akzeptiert werden konnten. Ihr Bemühen war nicht sinnlos. Die Gruppe Raja ist in der indonesischen Musikwelt mit einigen Hitsliedern bekannt. Diese Lieder sind unter anderem Jujur und Cinderella. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, bevor wir die Lieder von der Gruppe Raja weiter erklären, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Cinderella. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you. Liebe Musikfreunde, wir danken Ihnen dafür, dass Sie nach unser Programm Musik Regenbogen hören, indem wir Ihnen die Lieder von der Gruppe Raja vorstellen. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, ist ein Hitslied von der Gruppe Raja. Wie sein Titel ist Cinderella, ein europäischer Volksstory über Cinderella. Bei diesem Lied geht es um ein Mädchen, das in Trauer lebt. Danach gibt ein Prinz eine Party, um nach Liebespaar zu suchen. Cinderella kommt in die Party und hat einen Erfolg, die Aufmerksamkeit von dem Prinz zu erhalten. Es ist aber schade, dass Cinderella sofort gehen muss, weil die Zeit schon ist. Liebe Zuhörer, die Bandgruppe Raja ist sehr produktiv. Seit die Gruppe Raja im Jahr 2001 gegründet wurde, produzierte sie schon 12 Alben. Obwohl ihre Lieder den indonesischen Musikliebhabern beliebt sind, kann aber diese Gruppe die Kompaktheit nicht absichern. Im Jahr 2010 wurde die Gruppe Raja von Indra und Seno verlassen, da sie eine eigene Musikgruppe gründen wollen. Aber das passierte nicht so lang. Danach wurde im Jahr 2015 die Gruppe Raja wieder mit der ersten Formation gebildet. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen für heute hören Sie nun Benci Bilang Cinta oder Hasak Aber Liebe und Aku Ada Karena Kamu Ada oder Ich Bin Da Weil Du Da Bist. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kuterangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dadadam, dadadah, dadadam, dadadah, dadadam, dadadah. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung, von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service, Voice of Indonesia in Frequenzen, von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.